Ich freue mich und bin dankbar, heute hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. An dieser Stelle soll ich euch auch alle ganz, ganz lieb grüßen von den Geschwistern der Bibelgemeinde Magdeburg. Nun ja, die Zeit, in der die Textstelle sich ereignet hat, die wir heute betrachten, gleicht in einigen Aspekten der unseren Zeit heute. Wir leben in den letzten Tagen in der Endzeit und die Wolken sind weltweit sehr dunkel. Viele fragen sich, wie geht es weiter? Eine instabile Lage, die sich darstellt, und viele fragen, was kommt noch, was wird noch geschehen? Auch der Zustand der Christenheit, vor allen Dingen hier im Westen, diejenigen, die sich als Christen nennen würden, ist auch in der breiten Masse sehr schlecht. In einer ähnlichen Zeit hat Jesaja dem Herrn gedient. Unter dem damaligen König Hosia lief es zunächst gut, aber dann fiel der König in Sünde. Aber nicht nur der König fiel in Sünde, auch das ganze Volk war in Sünde gefallen. Am Horizont wuchsen starke militärische Kräfte. Das assyrische Weltreich wuchs heran, eine Gefahr, ebenfalls eine Zeit voller Unsicherheit. Und im Todesjahr des besagten Königs, dem König Hosia, erhält Jesaja eine unfassbare Schau, womit wir zu der besagten Stelle kommen. Schlagt mit mir auf Jesaja 6 und wir lesen die ersten 7 Verse. Jesaja 6, die Verse 1 bis 7. Im Todesjahr des König Hosia sah ich den Herrn sitzen auf einen hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Und er berührte meine Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Diese gewaltige Bibelstelle ist schon phänomenal, wenn man sie einfach nur liest und wirklich darüber nachsinnt. Wer bekommt diese Schau? Es ist der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja nimmt eine große Stellung unter den alttestamentlichen Propheten ein. Er wird vom Neuen Testament von den Propheten am meisten zitiert, weil er so viel auch über die Rettung, das Heilshandeln Gottes schreibt, wird er auch der Evangelist des Alten Bundes genannt. Zu welcher Zeit hatte Jesaja diese Schau? Es war im Todesjahr des König Hosia. Hosia regierte 52 Jahre lang über Juda und hatte zunächst militärische Erfolge. Dem Volk ging es soweit gut. Aber dann tat der König etwas Törichtes. Er tat etwas, was ihm vom Wort Gottes verboten her war. Er wollte im Tempel räuchern. Die Priester stellten den König, der König wurde zornig, und in dem Moment war Aussatz an seiner Stirn. Die Priester jagten ihn vom Tempel hinaus, und er musste bis an sein Lebensende abgesondert alleine leben. Der König fiel, die höchste Autorität im Volk. Aber auch der Zustand des Volkes war nicht gut. Jesaja hat schon in den Kapiteln 1 bis 5 über dieses Volk geweissagt. Da heißt es unter anderem, dass Tiere wissen, wo sie Nahrung finden. Sie kennen die Krippe ihres Herrn. Aber das Volk Israel hat keine Erkenntnis, keine Einsicht. Und im Kapitel 5 heißt es, wehe denen, sagt Jesaja, die Böses gut nennen und Gut Gutes Böse. Und diesem Volk musste Jesaja nun die Botschaft bringen. R.C. Sproul sagt dazu, zu der Rolle des Propheten, der Prophet war kein Philosoph, der seine Ansichten als Diskussionsgrundlage für gelehrte Dispute verfasste. Er war kein Bühnenautor, der Dramen zur öffentlichen Unterhaltung schrieb. Er war ein Botschafter, ein Herold des höchsten Königs. Solche Boten haben sich keiner großen Beliebtheit erfreut, damals wie heute auch nicht. Dieser Dienst von Jesaja kostete ihn wahrscheinlich sein Leben. Das Buch Jesaja endet in der Zeit von König Hiskia. Die jüdische Tradition besagt aber, dass der Sohn von Hiskia, König Manasse, ein zunächst vollkommen gottloser König, Jesaja verfolgte. Jesaja versteckte sich in einem hohlen Baumstamm und er wurde samt dem Baum zersägt, getötet. Darauf scheint Hebräer 11, Vers 37 hinzudeuten, zersägt. Warum? Er wagte es, Jerusalem mit Sodom und Gomorra gleichzusetzen und sagte, dass er den Herrn gesehen hat. Was der König Manasse wahrscheinlich nicht glauben wollte, ist aber wirklich passiert, womit wir nach dem Einstieg zum ersten Punkt der Botschaft kommen, der dreimal heilige Gott. Der Adonai auf dem Thron, die Stelle zeigt uns den absoluten Herrscher, der König über alles, wie er auf seinem Thron sitzt. In politisch unruhigen Zeiten zeigt sich der wahre König, der alles in seiner Hand hält, dass nichts außer Kontrolle ist. Er hat alles in seiner Hand. Im Gegensatz zu menschlichen Thronen und Regentschaften bleibt der Thron Gottes beständig bestehen. Irdische Herrscher kommen und gehen, seine Herrschaft bleibt. Gottes Herrschaft war von Anbeginn da. Er ist der Anfang, der Schöpfer aller Dinge. Er hat erst Regentschaften, Könige ins Dasein gerufen. Er ist der Ursprung aller Herrschaft. Alles ist ihm untertan. Er ist der wahre König über alles. Seine Säume erfüllten den Tempel. Der Saum, der untere Teil des Gewandes, erfüllte den ganzen Tempel. Wir müssen hier klarstellen, dass Jesaja nicht den Herrn in seiner vollständigen Herrlichkeit sieht. Das wäre für einen Menschen nicht möglich. Absolut nicht möglich. Jesaja, seine Perspektive, würde man vielmehr in der Fotografie die eine Froschperspektive nennen. Er betrachtet den Herrn von einem sehr, sehr tiefen Beobachtungspunkt. Und das, dieser Blickwinkel, der Saum des Gewandes, das ist schon für uns Menschen eine kaum zu ertragende Herrlichkeit, wenn wir das vom Herrn vor die Augen gestellt bekommen. Es erinnert auch beispielsweise an 2. Mose 24, die Verse 9 bis 10. Da ist Mose mit Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels gekommen, um zum Herrn hinaufzusteigen. Und sie schauen hoch zum Herrn und sie sehen nur das, was unter seinen Füßen ist. Das sieht aus, sagt der Text, wie Saphirplatten. Eine so große Herrlichkeit. Und auch hier betrachtet Jesaja von einem ganz, ganz tiefen Punkt den Herrn. Es ist nicht die vollkommene Herrlichkeit, aber es ist eine so bahnbrechende und schöne Erscheinung. Seine Diener, die Seraphim. Seraphim ist eine Pluralform, es sind mehrere. Es bedeutet die Brennenden. kommen nur an dieser Stelle vor, die Brennenden in der Bibel. Brennend, sie strahlen damit auch Gottes Eigenschaft aus, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der mächtige Herr sitzt, während die Seraphim, die Engel, ihm dienen. Sie stehen. Die Verben bedecken zweimal und fliegen, die wir im Text gelesen haben, sind kontinuierliche Handlungen. Das heißt, sie tun das beständig. Sie hören nicht auf damit. Mit ihren 6 Flügeln, wie der Text sie beschreibt, gleichen sie den Wesen, die wir in Offenbarung 4 und 5 sehen, die auch, wie der Text sagt in Offenbarung 4, unaufhörlich rufen, bei Tag und bei Nacht. Und wenn wir das so sehen, dann möchte ich uns fragen, wie sieht unser Gottesdienst aus? Ist er auf den Sonntag beschränkt? Oder ist es ein Dienst, der jeden Tag aufs Neue für uns stattfindet, der kontinuierlich läuft? Eine ständige Anbetung, alles, was wir tun, dass wir es zur Ehre des Herrn tun und bei allem, was wir tun, ihm im Blick haben, dass wir ihn verherrlichen wollen mit all dem, was wir machen. Sie bedecken ihre Augen, um nicht ins Angesicht Gottes zu schauen. Sie bedecken ihre Füße, ebenfalls ein Zeichen der Ehrerbietung des höchsten Königs. Ein Autor vermutet dazu noch, dass das Bedecken der Füße auch eine Art Verleugnung jeder Absicht darstellt, die eigenen Wege gehen zu wollen, sondern bereit zu sein, dahin zu gehen, wo der Herr es möchte. Dementsprechend sind die Ohren nicht verdeckt, sondern die Füße. Die Ohren sind frei, um zu hören, was der Herr sagt. Diese mächtigen, sündlosen, auserwählten Engel zeigen dem Herrn ihre Anbetung. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig. 3-mal heilig. Genauso wie die Wesen in Offenbarung 4 und 5 rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Sie beschreiben mit diesem Ruf diesen großen Herrn. Wenn im Hebräischen etwas 2-mal gesagt wird, dann ist das schon sehr verdeutlichend. Und dementsprechend ist es noch eine Stufe darüber, wenn das jetzt hier 3-mal geschieht. Es ist eine klare Aussage. Aber warum? Warum wird an dieser Stelle 3-mal heilig benutzt? Ich meine, ein Bruder sagte, warum heißt es an dieser Stelle hier nicht Liebe, Liebe, Liebe? Oder Gnade, Gnade, Gnade? Oder jegliche andere Wesenseigenschaften Gottes, die wir hier einfügen können. Aber warum heißt es hier heilig? Was ist heilig und warum wird es hier für Gott verwendet? Umgangssprachlich würde man den Begriff heilig benutzen, um moralisch richtiges Handeln zu bezeichnen. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich war früher kein Heiliger gewesen, dann würde derjenige wahrscheinlich dann sagen, dass er früher moralisch nicht unbedingt gut gehandelt hat, sondern verwerflich. Das ist aber eher eine untergeordnete Bedeutung des Begriffes heilig. Die primäre Bedeutung des Begriffes heilig ist abgesondert, schneiden, trennen. Wenn etwas geheiligt wird, wird es vom Übrigen für einen besonderen Zweck getrennt. Es wird dadurch zu etwas Besonderem, indem man es vom Übrigen trennt, für einen besonderen Zweck und Anlass. Und so gibt es Dinge in der Bibel, die als geheiligt bezeichnet werden. Beispielsweise 1. Samuel 21, Vers 7, Brote, da sind, heißt es, die geheiligten Brote. Diese Brote sind zu unterscheiden von gewöhnlichen Broten. Sie wurden getrennt für einen besonderen Zweck. Oder auch eine Nation. 2. Mose 19, Vers 6, die Nation Israel ist eine geheiligte Nation. Sie wurde von Gott auserwählt und abgesondert von den anderen Nationen, um für ihn ein besonderes Eigentumsvolk zu sein. Und dadurch, dass sie geheiligt werden, hebt sich diese Nation von den übrigen ab und unterscheidet sich bis heute. Die Frage, die sich aber stellt, wer heiligt diese Dinge oder dieses Land oder diese Nation? Es ist Gott. Er ist der Ursprung aller wahren Heiligkeit. R.C. Sproul sagt in seinem Buch Die Heiligkeit Gottes, Heiligkeit ist das Synonym für Göttlichkeit. Gott und Heiligkeit sind ein und dasselbe. Es gibt dazu in Amos zwei Verse. Einmal Amos 4, Vers 2, da heißt es, Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen. Und dann, Gott, der Herr, hat bei sich selbst geschworen. Amos 6, Vers 8. Wir müssen die Heiligkeit an den Anfang unserer Gedanken über Gott stellen. Gott ist von sich aus heilig. Er wurde nie geheiligt. So wie wir beispielsweise als Gläubige von ihm geheiligt worden sind. Das heißt, aus der Welt rausgerufen worden sind und von der übrigen Welt getrennt abgesondert sein sollten und abgesondert sind. Er ist es von sich selbst aus. Er ist von Anbeginn her in einer eigenen Kategorie. Er ist in der Kategorie Schöpfer aller Dinge. Und in dieser Kategorie, in dieser Liga, wird nie jemand anderes sein, außer Gott selbst. Das wird niemals passieren. Er ist in dieser Kategorie vollkommen für sich einzigartig allein. Alles andere, was es gibt, ist nämlich in der Kategorie Geschaffenes. Er ist in der Kategorie Schöpfer aller Dinge. Er ist majestätisch Einzigartiges. Und deswegen, weil er der Schöpfer aller Dinge ist, kann alles Geschaffene ihn gar nicht vollkommen erfassen, ihn gar nicht vollkommen ergreifen. Und das zeigt uns, die Heiligkeit ist nicht einfach in einer Liste mit einzureihen von den Wesenseigenschaften Gottes, sondern die anderen Eigenschaften, die Gott hat, und seine Wesenszüge, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, die leiten sich von seiner Heiligkeit ab. Beispiel: Gottes Liebe ist eine heilige Liebe, die keinen Vergleichspunkt mit einer anderen Liebe hat. Sie ist vollkommen einzigartig und einzigartig schön, was dadurch wird seine Liebe wieder dahin zurückzuführen sein, dass er vollkommen heilig und einzigartig ist. Oder seine Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist eine vollkommene, heilige Gerechtigkeit. Sie ist vollkommen und perfekt. Diese Gerechtigkeit, die Gott hat in seinem Wesen, gibt es nirgendwo sonst. Und deswegen ist seine Gerechtigkeit eine heilige Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit wiederum schließt zurück auf sein heiliges Wesen. Der heilige Gott ist aufgrund dessen, was ich gerade geschildert habe, für uns Geschöpfe nicht vollkommen greifbar. Dazu möchte ich einen gewaltigen Vers vorlesen aus 1. Könige 8, Vers 27. Das spricht Salomo anlässlich des Tempelbaus zu Jerusalem. Und er sagt dort: Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie solltest denn dieses Haus tun, was ich gebaut habe? Salomo hat das verstanden. Alles Geschaffene, selbst aller Himmel, Himmel können Gott in seiner Größe, in seiner großen Herrlichkeit nicht fassen. Das ganze Universum ist zu klein für ihn. Alles Geschaffene ist zu klein für unseren allmächtigen und großen Schöpfer. Er steht über allem, worauf auch der nächste Begriff hindeutet, der Herr der Herrscharen. Luther hat diesen Begriff übersetzt mit Herr Zebaoth. Und das bedeutet, er ist der Herr über das Heer Israels. Er ist auch der Herr über alle menschlichen Heere. Er ist auch der Herr über die ganze Himmelswelt, über die Engelwelt, über die Sternwelt, über alles, hat er das Sagen. Er hält alles in seiner Hand und nichts entgleitet ihm. Und das muss ein großer Trost gewesen sein für Jesaja in seiner Zeit. Und es kann auch in unserer Zeit für uns Christen ein so großer Trost sein. Das größte Anliegen, was wir jetzt weltweit mittlerweile haben, ist Frieden und Sicherheit. Die Menschen sehen, dass immer mehr Konflikte aufkommen. Und wir Christen fragen uns auch vielleicht manchmal, wo soll das alles noch hinführen? Aber wir können das sagen, was in einem Lied gesagt ist. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Egal wie die weltweite Lage ist, wir kennen als Christen denjenigen, der alles in seiner Hand hält und der auf dem Thron sitzt. Der Herr spricht, ich wirke, wer will es abwenden? Nichts entgleitet ihm und nichts entgeht ihm. Was auch der Begriff dann zeigt, dass die ganze Erde von seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Gott ist allgegenwärtig auf der Erde. Psalm 139, da schreibt David, dass er, egal wo er hingehen würde, dort wäre Gott auch, auf den Tiefen des Meeres. Gott ist trotzdem da. Wir können vor Gott nicht weglaufen. Er ist überall. Er kriegt alles mit. Und das ist ein großer, großer Trost, dass wir wissen, dass Gott nichts entgeht, sondern dass er alles sieht, dass alle Herzen vor ihm offenbar sind. Auch ist diese große Schöpfung ein Verweis auf diesen herrlichen, großen Schöpfer. Wenn wir in die Schöpfung sehen, sehen wir den Hinweis, dass es diesen großen, allmächtigen Schöpfer geben muss. Psalm 19, die Rede der Schöpfung, sie fließt Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist kein Zeugnis, was unhörbar wäre. Die Schöpfung zeigt, dass es diesen allmächtigen Schöpfer gibt, dass er da ist und wie intelligent er ist, wie weise er ist. Wenn wir in die Schöpfung sehen und schauen und schon alleine die Schöpfung nicht vollständig begreifen können, wie groß muss dann dieser Schöpfer sein, der das alles ins Dasein gerufen hat. Das ist unbeschreiblich. Die Erscheinung läuft auf seinen Höhepunkt hinaus. Die Stimme der Anbetung der Seraphim lässt die Pfosten des Hauses beben. Es steigt Rauch auf. Das sind Erscheinungen. Die Anbetung des Herrn seitens der Seraphim lösen diese große Erscheinung aus. Rauch und Erschütterung. Wir müssen uns vorstellen, dass so mächtige Wesen es sich nicht wagen, dem Herrn ins Angesicht zu schauen und so eine große Ehrfurcht vor Gott haben. Wie groß ist unser Herr? Und ich will dich fragen, der du hier heute sitzt, bebt dein Herz auch, wenn du diese Stelle liest? Bebt dein Herz, wenn du diese große Erscheinung siehst, wenn du hörst, wie groß und allmächtig unser Herr ist? Was macht das mit uns? Das ist nicht mal seine vollkommene Herrlichkeit. Das ist ein kleiner Bruchteil davon, ein kleiner Bruchteil, das wir ertragen können. Und schon das ist so phänomenal und wunderschön. Was macht das mit uns? Was macht das mit mir? Lässt dich das kalt? Oder bist du wirklich in die Lage versetzt, dass du diesen großen Herrn siehst und einfach nur erstaunt bist, wie groß und allmächtig Gott ist. Die Tür wird erschüttert und Rauch erfüllt das Haus. Es sind zudem klare Warnsignale. Keinen Schritt weiter. Gefahr, Warnung. Und so interpretierte auch Jesaja diese Erscheinung, womit wir zum zweiten Punkt kommen. Der verlorene Mensch. Seine Reaktion von Jesaja ist, wehe mir. Und das ist keine Einzelreaktion. Wir könnten jeden x-beliebigen Menschen dort an seine Stelle setzen und die ehrliche Antwort, die dieser Mensch geben würde, ist, wehe mir. Denn diese große, herrliche Erscheinung von Gott offenbart nämlich etwas in uns. Jesaja hat ein Problem, was du und ich auch haben. Das ist die Sünde. Das ist verwunderlich. Menschen der damaligen Zeit, wenn die Jesaja gesehen haben, wie er die Menschen ermahnt und in Heiligkeit vor Gott lebt und Gott wohlgefällig handelt, die würden doch zu ihm sagen, ah Mensch, Jesaja, wenn es einer in den Himmel schafft, dann ja wohl du. Du bist der gerecht. Und in der Zeit, wo ich gläubig bin und mit Menschen gesprochen habe und wir auf den Herrn zu sprechen kommen und zum Thema Sünde, dann ist es schon öfters passiert, dass mir Menschen gesagt haben, ah ja, es ist wichtig, sich zu bemühen, das Gute zu tun. Und ja, wir machen ja alle mal Fehler. Und schlussendlich, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, dann wird er mir das anerkennen, was ich alles Gute in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mich stets bemüht. Und ja, wir machen ja alle Fehler, aber ich war ja eifrig in der Hinsicht. Wenn du so denkst, dann bist du direkt auf dem Weg ins Gericht. Das Problem ist, dass Menschen, die so etwas sagen, sich auf der horizontalen Ebene, auf der waagerechten Ebene mit anderen Menschen vergleichen. Sie denken, weil sie vielleicht moralisch besser als andere Menschen handeln, dass sie vielleicht in ihrem Umfeld diejenigen sind, die man, ich setze in Anführungsstriche, die Heiligen nennt, dass sie dadurch sich einen Platz im Himmel reserviert haben. Wenn, dann doch ich. Hat Jesaja sich so verglichen? Auf keinen Fall. Jesaja hat eine andere Perspektive eingenommen. Jesaja hat sich nicht mit Menschen verglichen, sondern er hatte eine vertikale Sicht, einen Blick hoch zum Himmel. Er hat sich nicht mit Menschen verglichen, sondern er stand vor dem allmächtigen Gott. Seine Sicht war vertikal, war senkrecht auf den Himmel und auf den, der im Himmel thront. Ich möchte dazu kurz aus dem Buch hier vorlesen, ein Zitat von einem gewissen Jean Covin, auch bekannt als Johannes Calvin zu Deutsch, der sagt: Daher kommt es, dass nach vielfach wiederholten Berichten der Schrift die Heiligen von Furcht und Entsetzen durchrüttelt und zu Boden geworfen wurden, so oft ihnen Gottes Gegenwart widerfuhr. Dem Menschen ergreift erst dann die Erkenntnis seiner Niedrigkeit recht, wenn er sich an Gottes Majestät gemessen hat. Und er ruft: Wehe mir! Andere übersetzen: Ich bin verloren. Wir können hinzufügen: Bankrott, Insolvenz, Auflösungserscheinung. Er war vollkommen verzweifelt und hat gesehen, diese Seraphim, die konnten anbeten, die konnten das tun. Ich kann das nicht. Ihm bleibt nur die Erkenntnis seiner Sünde, seiner Ungerechtigkeit. Er erwähnt hier seine Lippen, er merkt, dass das, was von ihm ausgeht, unrein ist, nicht würdig ist für diesen allmächtigen Schöpfer. Und dass das die Gemeinschaft mit Gott hindert, seine in ihm wohnende Sünde. Wenn nämlich das, was unrein ist, den Mund passiert, dann lässt das doch die Schlussfolgerung zu, dass die Quelle in uns verunreinigt ist. Die Bibel sagt, was aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen. Die Quelle unseres Redens, unser Herz, unser Sein, unser Denken, unser Innerstes ist durch die Sünde verdorben. Dazu Jeremia 17, Vers 9 und 10. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gottes Heiligkeit verlangt nach Wahrheit im Innersten des Herzens. Die Herzen sind ihm offenbar. Wir können kurz einwenden. Ja, vielleicht wirst du sagen, Jesaja, der war vielleicht etwas hypersensibel. Wir wollen uns andere Menschen in der Schrift angucken. wie sie auf Gottes Erscheinung reagiert haben. In 1. Mose 28 lesen wir von Jakob, der vor seinem Bruder Esau floh und in seinem Traum eine Leiter sieht, wo die Engel rauf und runter steigen. Und über der Leiter sieht er den Herrn, den Gott, den Allmächtigen. Und als er wieder erwacht, gibt er Folgendes von sich. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Furchtgebietend ist diese Stätte, sagt Jakob. Furcht überkommt diesen Mann. Jetzt wirst du hoffentlich nicht sagen: Ja, das war ja im Alten Testament. Im Neuen Testament ist das alles anders. Ich hoffe vom Herzen, dass du das nicht sagst. Aber wir wollen uns eine neutestamentliche Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes anschauen. Und zwar von Petrus. Wir lesen in Lukas 5, wo der Herr Jesus Christus mit den Fischern aus Galiläa nochmals mit dem Boot hinausfährt. Sie hatten vorher die ganze Nacht nichts gefangen. Aber Petrus sagte zu dem Herrn: Auf dein Wort will ich nochmal hinausfahren. Und dann passiert ein Wunder. Es gehen so viele Fische ins Netz, dass das Netz anfängt zu reißen. Das wäre wirklich für die Jünger ein bestimmt riesiger Grund voller Freude. Keine wirtschaftlichen Probleme mehr, all das wäre gelöst. Aber komischerweise hatte Petrus etwas ganz anderes im Sinn. Petrus, seine Reaktion war eine andere. Und dazu lesen wir Lukas 5, die Verse 8 bis 9. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht haben. Das hätte, wie ich gerade gesagt habe, ganz anders laufen können. Sie hätten wirklich vor Freude springen können, zum Beispiel auch die Menschen in Johannes 6, die der Herr gespeist hat, die dann satt geworden waren, deren irdischen Bedürfnisse gestillt worden waren. Aber Petrus hatte einen ganz anderen Gedanken. In diesem Moment war das nicht wichtig. Er schaute nicht auf das Wunder an sich, sondern er schaute auf die Person, die das Wunder gestiftet hat, die das Wunder vollbracht hat. Ihm wird bewusst, er befindet sich in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Das ist der Grund, er fällt zu Jesu Füßen nieder. Mein lieber Freund, Jesus ist Gott. Ja, diesen herrlichen Herrn, von dem wir heute in Jesaja 6 gelesen haben, das ist er. Er ist von Ewigkeit her Gott. Das Johannesevangelium im Kapitel 12 bezeugt uns das. Da wird Jesaja 6 zitiert. Und dann in Johannes 12, Vers 41, sagt der Apostel Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass dies Jesaja sprach, als er seine Herrlichkeit sah, die Herrlichkeit Jesu, und von ihm, von Jesus, redete. Petrus hat gesehen, das ist jemand, der allmächtig ist, der so ein großes Wunder vollbringen kann. Dieser herrliche Sohn Gottes wurde zur bestimmten Zeit von einer Jungfrau geboren. Er wurde Mensch. Im ersten Kommen hatte er nicht diese äußerliche Herrlichkeit. Aber er war ohne Abstriche vom Wesen her wahrer Gott und wurde bei seiner Menschwerdung wahrer Mensch. Und Petrus sticht es ins Herz und er schmeißt sich hin und ruft: Geh hinweg von mir. Er fühlt das, ja, seine Sünde. Er fühlt sich nicht unbedingt wohl in der Gegenwart Jesu, aber anstatt wegzugehen, wirft er sich vor diesem großen Herrn nieder. Ein Mensch in Sünde fühlt sich nicht wohl in der Gegenwart Gottes. Geh hinweg von mir. Aber durch diesen Kniefall zeigt er nicht, dass er Jesus ablehnt, sondern er bekennt dadurch, das Problem bist nicht du, Jesus. Ich habe kein Problem mit dir, sondern ich selbst bin das Problem. Und das erkennt auch Jesaja. Er erkennt, dass er unreine Lippen hat. Und er kann von sich selber aus auch den Rückschluss machen. Und er wohnt bei einem Volk, das unreine Lippen hat. Dieses Volk hat er zuvor kritisiert, hat er ermahnt. Und jetzt im Angesicht des allmächtigen Gottes bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich mit dazuzustellen, weil kein Mensch an die Herrlichkeit Gottes heranreicht. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Er sieht sich selbst und das ganze Volk im Angesicht dieses großen Königs. Wir müssen hier anmerken, Jesaja war bereits gläubig, als er diese Erscheinung bekommt. Aber bevor ihn der Herr für den nächsten Dienst beruft, stellt er ihn vor seine Herrlichkeit und vor sein Angesicht. Auch der Apostel Johannes, bevor er die Offenbarung auf der Insel Patmos empfängt, erscheint ihm der verherrlichte Herr Jesus in Herrlichkeit, und der Apostel Johannes fällt zu Jesu Füßen nieder. Jesaja empfängt danach erneut einen schweren Dienst im Herrn, aber um ihm wirklich treu dienen zu können, muss er sich uns offenbaren. Gott muss sich uns Gläubigen offenbaren, um uns auch dienstbar zu machen und uns in sein Licht stellen. Und ich hoffe, dass es bei uns allen ein Prozess ist, dass wir, umso mehr wir die Schrift auch lesen, dass uns immer mehr Gottes Größe, Gottes Allmacht bewusst wird. Im Kontext dessen müssen wir Gläubige durch das Wort Gottes auch immer wieder merken, wie groß der Unterschied zwischen Gott und uns armseligen Geschöpfen ist. Dass wir selbst unsere eigene Verlorenheit sehen, dass wir erkennen, wie armselig wir sind. Wir haben als Geschöpfe so wenig selbst in der Hand. So wenig selbst in der Hand. Und gerade das, dass wir merken, wie vollständig abhängig wir von ihm sind, sollte uns dazu führen, sein Angesicht zu suchen und sein Wesen, sein herrliches Wesen in den Schriften zu studieren und nach seinem Angesicht zu trachten. Aber es kann auch passieren, dass wir Gläubige Sünde in unserem Leben auf die leichte Schulter nehmen. Gerade in einer Zeit, wo Sünde Mode ist, da wo wirklich die Welt uns quasi aufruft, jeden Tag zu sündigen, kann ein Gläubiger auch sehr leicht in den Strudel kommen. Aber die Textstelle zeigt uns, wie schrecklich Sünde sich in Gottes Gegenwart anfühlt. Möge uns der Herr eine Scheu vor der Sünde schenken. Und wenn wir hier zum Abschluss ausführen des zweiten Punktes, sehen wir, dass hier scheinbar eine unüberbrückbare Barriere zwischen dem allmächtigen Gott der Himmelswelt und dem verlorenen Menschen zu scheinen scheint. Womit wir zum dritten Punkt kommen: Gott handelt. Es ist nicht der Mensch, der hier handelt. Es ist nicht der Mensch, der probiert, sich jetzt irgendwie vor Gott in eine günstige Stellung zu bringen. Nein, der Mensch bekennt nur, dass er nicht heranreicht, dass er verloren ist. Aber wie auch zuvor handelt hier alleine in der Szene der allmächtige Gott. Er hat sich zuerst Jesaja geoffenbart, er hat ihm die mächtigen Wesen, die Gott anbeten, offenbart. Jesaja hat nur erkannt und bekannt, dass er verloren ist vor diesem allmächtigen Schöpfer. Und jetzt, am dritten Punkt, handelt Gott nun, um diese Brücke zu schlagen. Es ist so schön, es wurde auch hier gebetet, Gott hat die Brücke zu uns verlorenen Menschen geschlagen. Nicht wir Menschen haben uns zu Gott hochgearbeitet, sondern diese Szene zeigt uns, dass der allmächtige Gott diese Brücke, die unüberwindbar schien, zu uns überbrückt hat. Und das wird uns beschrieben, dass der Seraphim mit der Zange eine glühende Kohle vom Altar nimmt. Gott lässt seine Diener handeln. Er nimmt es vom Altar. Und das ist ein wichtiger Ort, wo es entnommen wird. Alttestamentlich wurde auf dem Altar, dort wo die Tieropfer dargebracht worden ist, Sühnung erwirkt. Wenn ein Mensch gesündigt hat, hat er im Alten Testament die Anweisung bekommen, verschiedenste Tieropfer darzubringen. Und dort auf dem Altar wurden sie dargebracht, es wurde Sühnung erwirkt, es fand Vergebung der Schuld statt, die Sünden wurden getilgt, vorübergehend. Es war keine vollständige Erlösung, wie wir aus dem Neuen Testament wissen, aber sie waren zu der Zeit so angeordnet von Gott. Das stimmt auch. Aber anders als im Alttestament, wie ich es gerade gesagt habe, dass der Mensch, der gesündigt hat, das Opfer darbringt, geschieht es hier anders. Jesaja bringt kein Opfer und lässt es durch einen Priester opfern, sondern es geht vom Himmel aus, von Gott her. So heißt es auch später in Jesaja, in Jesaja 43, Vers 25, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Wie ich gerade gesagt habe, die vom Menschen erbrachten Tieropfer waren vorläufig angeordnet, aber sie konnten niemals eine vollständige Erlösung für die Menschen bewirken. Das Handeln geht nicht vom Menschen aus, es deutet auf etwas viel Größeres hin, was Jesaja jetzt noch nicht erlebt hat, was aber später kommen sollte. Und davon möchte ich bei dieser Gelegenheit kurz sprechen. Auch für David war der Altar der Platz, wo seine Schuld bereinigt worden ist. In Psalm 26, Vers 6 und 7 sagt David: Ich wasche meine Hände in Unschuld, will deinen Altar umgehen, Herr, um dich mit lauter Stimme zu loben und zu erzählen alle deine Wunder. Dazu die Erklärung von Benedikt Peters aus seinem Kommentar zu den Psalmen. Er, David, will sich nicht für unschuldig erklären, sondern er bekennt, dass in seinem Leben sicher auch verborgene Schuld, vergleichsweise Psalm 19, Vers 13, ist. Und er weiß, dass er seine Schuld nur loswerden kann am Altar. Woanders können wir unsere von Sünden besudelten Hände reinigen als am Altar unter dem Kreuz Christi, nirgendwo sonst. Dort hat der Gerechte für die Ungerechten gelitten. Dort hat er sein Blut vergossen, um unsere Hände und unser Herz reinzuwaschen. Und vom Kreuz durfte Jesaja später schreiben. In Jesaja 53, Vers 5 bis 6 heißt es nämlich: Doch er, der Messias, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wie es hier abläuft, ist gegensätzlich zu dem, wie es im Alten Testament gelaufen ist, dass die Menschen die Opfer gebracht haben. Hier bringt Gott etwas, um es in Kontakt mit dem Sünder, der bekennt, verloren zu sein, bringt. Und schlussendlich wissen wir als Christen, dass einzig und allein das Werk Christi unsere Schuld vollends tilgen kann und für uns Gläubige getilgt hat. Dieser herrliche Herr, dieser König der Könige, hat sich nämlich selbst entäußert. Er hat diese Herrlichkeit, von der wir heute gehört haben, verlassen. Er hat sich entäußert. Nachzulesen in Philipper 2. Das ist wirklich, wenn man darüber nachsinnt, dass dieser große Herr, von dem wir gelesen haben, sich selbst aufgemacht hat, sich selbst von einer Frau geboren lassen hat, sich selbst in eine Krippe legen lassen hat. Das lässt doch wirklich unser Herz erzittern, was dieser allmächtige Gott für uns gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Viele Menschen fragen nämlich, ja, wenn es einen Gott gibt, warum zeigt er sich den Menschen denn nicht? Wir Christen erwidern, er hat sich den Menschen gezeigt, er ist sogar selbst gekommen. Er hat diese Erde besucht. Schau dir doch an, sein perfektes Leben, sein Leben ohne Sünde, sein Leben ohne Fehler. Er hat das Leben nämlich gelebt, was du und ich nicht leben können, aber was wir leben sollten, um von selbst aus vor Gott bestehen zu können. Aber das können wir nicht. Er allein hat dieses Leben gelebt. Aber er hat auch die Strafe, die unsere Schuld, die unsere Sünde verdient hat, auf sich genommen. Am Kreuz wurde er von Gott, dem Vater, zerschlagen. Darüber spricht Jesaja auch später. Es gefiel den Herrn, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Er wurde für uns hingegeben, um uns zu retten. Gott handelt. Und dieses Handeln der Seraphim, wie gesagt, zeigt die von Gott ausgehende Erlösung. An dem Punkt, wo Jesaja seine Verlorenheit bekennt, handelt Gott. Und durch diese Berührung wurde zu ihm gesagt, deine Schuld ist von dir genommen. In dem Moment, wo die Kohle ihn berührt, deine Schuld ist von dir genommen, die Schuld ist gesühnt, es ist abgeschlossen. Fertig. Danach spricht denn sogar der Herr selbst mit Jesaja. Aber es ist eine Sühnung geschehen. Eine Sühnung, eine Besänftigung, eine Stillung, ein Zudecken des gerechten Zornes Gottes auf die Sünde. Und das konnte schlussendlich nur durch das Werk des Herrn Jesus Christus vollbracht werden, was Gott ganz allein vollbracht hat. Wir Menschen, uns bleibt nur ein Ja zu diesem Werk. Mehr nicht. Ein Ja zu diesem Werk. Ein Bekenntnis wie Jesaja, der erkennt, dass er verloren ist, und ein Ja zu dem Werk Christi. Aber wir bleiben im Kontext. Jesaja war bereits gläubig. Er hatte ja bereits schon einen Dienst gehabt. Auch für uns Gläubige, liebe Geschwister, ist es wichtig, uns immer wieder einerseits die Größe Gottes vor Augen zu stellen, einerseits auch den Unterschied zwischen ihm und uns zu sehen, unsere Verlorenheit und Abhängigkeit, aber auch, dass wir uns das gnädige Handeln Gottes immer wieder vor Augen stellen, dass wir immer wieder in unserem Leben sehen, wie gnädig er an uns gehandelt hat. Das Evangelium, das Kreuz, ist nicht etwas, was man sagt für den Anfang des Glaubenslebens und danach tut man das weg. Nein, das Evangelium muss unsere Kraft sein, aus der wir Tag für Tag schöpfen. Das ist nämlich die frohe Botschaft, die es heißen sollte am Morgen, wenn wir aufstehen. Jesus hat für mich bezahlt. Das größte Problem, was ich hatte, ist gelöst. Es ist die Kraft, die unser Leben bestimmen sollte. Und es passiert auch für uns Gläubige nämlich, dass wir scheitern, dass wir in Sünde fallen, dass wir straucheln, dass wir zweifeln, dass wir hadern mit bestimmten Situationen, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir uns verloren fühlen, dass wir uns einsam fühlen. Aber auch dann können wir dieses große Opfer Christi, dieses große Heilshandeln des allmächtigen Gottes uns vor Augen stellen. Und jedes Mal neue Vergebung, neue Gewissheit der Annahme, dass wir wieder vollends auch wissen dürfen, wenn ich meine Schuld bekenne, dann kann ich wissen, all das ist bereits für mich geregelt worden. All das ist bereits für mich vollbracht. Und auch wenn ich scheitere, kann ich immer wieder zu meinem großen Herrn kommen, denn er hat mich gerettet. Aber wenn du das noch nicht hast, auch ihr Kinder, die ihr hier sitzt, dann schaut euch diesen großen Herrn, der euch hier vor die Augen gestellt wird, an. Und schaut euch an. Vergleicht euch mit diesem großen Herrn und nicht mit euren Klassenkameraden, nicht mit anderen Menschen, sondern vergleicht euch mit dem Herrn und guckt, ob ihr vor ihm bestehen könnt. Und wenn ihr ehrlich zu euch seid, dann könnt ihr das nämlich nicht. Und wenn ihr das merkt, dann seht ihr hier, was zu tun ist. Bekennt eure Schuld und werft euch dem Herrn zu Füßen und bittet ihn um Vergebung. Und er wird vergeben, alleine auf der Grundlage des Werkes Christi. Kommen wir zum Schluss. Was nehmen wir aus dieser Textstelle für unser Leben mit? Lesen wir den besten Kommentar zur Bibel, die Bibel selbst. Jesaja hat nämlich später selbst, zwei Kapitel später gesagt, in Kapitel 8, Verse 12 bis 13, Kapitel 8, Verse 12 bis 13, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Dem Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Auf diese Stelle wird im Neuen Testament Bezug genommen, im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Da heißt es, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiligt Christus, den Herrn, in euren Herzen. Gerade in der Stelle dort im 1. Petrusbrief geht es um Leiden und Drangsal. Und auch Jesaja lebte in unsicheren Zeiten und es stand ihm noch viel Leid bevor. Aber gerade in Zeiten der Krise, ob persönlich oder generell schwere Zeiten, glauben wir leider schnell, auch als Gläubige, den Stimmen dieser Welt. Wir kreisen uns um uns selbst, wir bemitleiden uns selbst, wir schauen die ganze Zeit auf die Umstände, in denen wir uns befinden, wir schauen auf viele andere Dinge, hören auf viele Stimmen und verlieren den Blick auf den Herrn. Aber der Blick auf den Herrn, auf unseren großen Retter und Herrn Jesus Christus, lasst uns ihn im Herzen heiligen. Das heißt, dass wir ihn auf dem ersten Platz in unserem Herzen setzen. Dass ihm dieser ganz besondere Platz des Herzens gehört und dass er ihm beständig gehört. Jeden Tag neu. Dass wir ihn fürchten und uns seiner Allmächtigkeit bewusst sind. Er hat alles in seiner Hand. Auch die ganzen Umstände meines und deines Lebens hat er in der Hand. Und das ist tröstend. Und dieses Wissen sollte uns dazu führen, was ich bereits gesagt habe, dass wir wirklich sehen, wie tief verloren wir vor ihm sind, wie tief abhängig wir von ihm sein müssen und sind. Wir können, wie ich gesagt habe, selbst so wenig. Uns wird alles so schnell zu viel. Könnt ihr meine Kinder fragen. Ich habe heute diese Predigt hauptsächlich mir zunächst selbst gepredigt, aber ich hoffe auch, dass wir, auch wenn die Zeiten schwer sind und die Zeiten wirklich so sind, dass schnell die Angst unser Herz kapert, dass schnell die Probleme, die wir haben, uns zu überschwemmen drohen in wilden Zeiten, dass wir Jesajas Sicht einnehmen, dass wir uns die Herrlichkeit Gottes, seine Größe, die wirklich alles übersteigt, vor Augen stellen und dass wir ihm diesen ersten Platz in unserem Herzen schenken und geben, jeden Tag und nicht den Umständen, nicht unseren Problemen, nicht unsere eigene Schwachheit, sondern ihm. Denn ihm gehört dieser erste Platz. Und wie ich gesagt habe, das wünsche ich euch allen vom Herzen. Lasst uns noch zum Schluss beten. O Herr, du bist so groß und wir sind so klein. Du bist so allmächtig schön und vollkommen, und wir sind es nicht. Umso größer ist dein Handeln, Herr, dass du ja selbst gekommen bist, Herr Jesus, um uns zu retten, um ja uns zu retten, die wir noch Sünder sind und Sünder waren. Herr, bitte schenk, dass diese Hoffnung, die wir haben, dich eines Tages sehen zu können. Du hast gesagt in Johannes 17, dass die, die dir der Vater gegeben hat, bei dir sein sollen, damit sie deine Herrlichkeit sehen. Dass wir die diese Hoffnung haben und dass wir dich fürchten, Herr. Nichts anderes, dass wir uns vor deinem Angesicht befinden und einfach jeden Tag Lob und Dank dir bringen können. Amen.